Im Norden Nigerias, in den 19 nördlichen Bundesstaaten, gibt es mehr als 50, 60, 70 Millionen Christen, die täglich verfolgt werden. Stell dir das mal vor, täglich. Niemand spricht es aus, niemand redet darüber.
Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Wie findet man inmitten von Verfolgung neue Hoffnung? Wie findet man Worte für Unaussprechliches? Und wie findet man Vergebung für die Menschen, die einem Gewalt angetan haben? Darüber möchte ich heute mit Anahu aus Nigeria sprechen, der Spezialist auf diesem Gebiet ist. Schön, dass du da bist. Anahu, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Trauma Caregiver.
Ich bin Traumaseelsorger. Das heißt, ich sorge dafür, dass die verfolgte Kirche in Nigeria die nötige Traumaseelsorge, mentale und emotionale Hilfe und Unterstützung erhält, die sie braucht. Im Norden Nigerias, in den 19 nördlichen Bundesstaaten, gibt es mehr als 50, 60, 70 Millionen Christen, die täglich verfolgt werden. Stell dir das mal vor, täglich. Niemand spricht es aus, niemand redet darüber.
Das ist wirklich eine große Zahl. Ich kann es gar nicht richtig greifen. Wer verfolgt denn all diese Christen und was ist ihre Motivation dahinter?
Da sind die Fulani-Hirten, die islamistischen Kämpfer. Es gibt Boko Haram, ISWAP oder den IS, wie man sie nennt. Das sind Banditen und Entführer. Sie haben verschiedene Gesichter. Sie können im Namen des Terrorismus kommen. Sie können unter dem Namen der Politik kommen. Manchmal geht es augenscheinlich um Konflikte zwischen Bauern und Hirten, um den Klimawandel oder was auch immer. Aber wir kennen ihr Ziel. Ihr Ziel ist es, die Kirche und die christlichen Gemeinschaften anzugreifen. Sie wollen nicht, dass wir weiterhin Jesus nachfolgen, dass wir weiterhin Gottesdienste abhalten, dass wir Christen bleiben. Sie wollen das Christentum entvölkern. Sie wollen es ausrotten, die Kirche zerstören.
In den Medien taucht immer wieder die Behauptung auf, dass die Motivation vieler Angreifer durch Landbesitz motiviert ist und dass es sich gar nicht um religiöse Motive handelt. Was sagst du dazu?
Zuallererst geht es um Religion. Alles andere ist ein Nebenprodukt, ist zweitrangig. Man kann politische oder wirtschaftliche Gründe hinzufügen. Man kann Tribalismus hinzufügen. Aber nichts von alledem ist ausschlaggebend. Es ist Verfolgung. Bitte nennen wir es, was es ist. Es ist Verfolgung. Sagt allen, die das behaupten, Anahu sagt, es ist Verfolgung. Sie können es nennen, wie immer Sie es aus akademischen Gründen oder aufgrund politischer Korrektheit nennen wollen. Aber bitte, ich kämpfe um mein Leben und das Überleben meines Glaubens. Ich kann es mir nicht leisten, es anders zu nennen. Es ist Verfolgung. Es ist Verfolgung. Mein Glaube ist bedroht. Ich weiß nicht, ob ich den morgigen Tag erlebe. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Man hört dir deinen Schmerz an. Und ich will dir versichern, dass wir uns eins damit machen und deinen Schmerz versuchen mitzuspüren und im Gebet mitzutragen. Bevor wir weiter in das Thema Traumaseelsorge einsteigen, wollen wir uns die Verfolgungsweise anschauen. Wie sieht die Verfolgung in Nigeria aus? Und gibt es einen Unterschied, wie Männer und Frauen verfolgt werden?
Bei den Männern versuchen sie, das Gefühl von Stolz und Würde zu erschüttern. Wenn man einem Mann das Gefühl gibt, ich kann meine Frau und meine Kinder nicht beschützen, fühlen sie sich irrelevant, hilflos und nutzlos für die Familie. Bei den Frauen greifen sie die Essenz ihres Wertes und ihrer Würde als Mütter, als Hausfrauen an. So kommt der Feind gewöhnlich zu ihnen und übt Druck auf sie aus, besonders im Bereich ihrer sexuellen Reinheit. Und wenn die Frau verunreinigt ist, wirkt sich das auf den Ehemann aus, auf die Familie, auf die Gemeinschaft und letztendlich auf die Kirche. Viele junge Mädchen werden entführt, sie werden verschleppt. Nach einer Weile werden sie gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Sie werden indoktriniert und zwangsverheiratet. Auch viele christliche Frauen werden entführt, festgehalten und sie werden immer wieder vergewaltigt. Nicht nur von einem Mann, sondern von mehreren Personen. Wenn festgestellt wird, dass sie schwanger sind, werden einige von ihnen weggeschickt. Dann kommt die Frau mit einem Baby, das nicht aus der Gemeinschaft stammt, in die Gemeinschaft zurück. Und das ist dann eine noch größere Tragödie für sie. Denn wenn sie zurückkommt, wird ihr Ehemann sie nicht aufnehmen. Ihre unmittelbare Familie wird sie nicht aufnehmen. Nicht einmal die Kirche wird sie aufnehmen. Und das ist das Schmerzlichste. Das Kind anzunehmen ist eine ständige Erinnerung an das, was passiert ist. An den Schmerz, an die Schwächen. Unsere Verfolger haben also die Verunreinigung und den Angriff auf Frauen als ein sehr mächtiges Werkzeug erkannt.
So our persecutors have identified the defilement and the attack on women.
Menschen wie ich kämpfen gegen diese Sichtweise. Wir versuchen, ein richtiges biblisches Verständnis von Kultur einzuführen, das der gesamten Gemeinschaft, der Familie und der Kirche helfen soll, diese Frauen willkommen zu heißen und wieder aufzunehmen. Haben wir Erfolg? Ja. Sind wir schnell genug? Nicht so schnell, wie ich es mir wünsche. Aber werden wir es schaffen? Langsam, aber stetig.
Aber es tut sich was. Wie würdest du sagen, beeinflusst die Verfolgung den Glauben der Christen?
Die Kirche wächst, und wenn ich darüber spreche, werde ich ganz aufgeregt. Die Kirche wächst, aber ja, es wirkt sich sehr negativ auf uns aus. Doch zur Ehre Gottes sind viele von uns entschlossen, als Christen zu sterben. Wir sind entschlossen, unsere Kinder als Christen zu erziehen. Und erstaunlicherweise haben wir gesehen, dass viele Menschen vom Islam zum christlichen Glauben übergetreten sind. Sicherlich spüren wir die Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir spüren die Auswirkungen in psychologischer und soziologischer Hinsicht. Die Stigmatisierung ist massiv. Ich frage mich im Herzen, wo war Gott, als all diese Dinge passierten? Meine Kinder fragen, wo ist Gott? Was passiert mit unserem Vater? Hinzu kommt, dass das Leben in Afrika sehr gemeinschaftlich ist. Wenn also eine Person betroffen ist, dann hat das einen Dominoeffekt. Erstens wird dann die gesamte Gemeinschaft als schwach abgestempelt. Denn wenn es einen betrifft, betrifft es alle. Zweitens schafft es ein Gefühl der Angst und Unsicherheit. Unser kollektiver Glaube wird in Mitleidenschaft gezogen. Und unsere Fähigkeit, Gott so anzubeten, wie wir es wollen, wird stark beeinträchtigt. Aber weil wir wissen, dass die Kirche hinter uns steht und für uns betet, geben wir nicht auf.
Wir können nur erahnen, wie es euch geht und wie viel Stärke es braucht, um nicht aufzugeben. Wie hilft die Traumaseelsorge dabei?
Unser Dienst richtet sich vor allem an Frauen und Kinder sowie an Kirchenleiter. Wir leisten Traumaseelsorge in Form von psychologischer Glaubenshilfe, Traumareflexion und Traumaberatung. Wir kommen also in eine Gemeinde, die aufgrund ihres Glaubens eine Gewalttat erlebt hat. Dann schicken wir Betreuer, die einige Tage mit ihnen verbringen. Sie leisten Präsenzdienst und Traumaseelsorge. Und während sie 4 bis 5 Tage lang Traumaseelsorge leisten, ermitteln sie die schwersten Fälle unter ihnen. Wenn sie die schwersten Fälle identifiziert haben, überweisen sie diese über ein von uns entwickeltes Netzwerk an das Zentrum. Im Zentrum haben wir Berater, Psychologen und auch Betreuer, die tagelang mit ihnen im Zentrum verbringen und sie anleiten. Im Gebet, im Wort, in der Anwendung der einen oder anderen psychologischen Technik, um ihnen zu helfen. Sie kommen mindestens 3 oder 4 Mal im Jahr dorthin. Wir können die Verfolgung nicht aufhalten, aber auf diese Weise entwickeln sie genug Widerstandskraft, um mit den Dingen, die ihnen widerfahren, fertig zu werden. Wir haben auch ein Sensibilisierungspaket, das wir Traumareaktion 1, Traumareaktion 2 und Traumareaktion 3 nennen. Diese Serie zur Traumasensibilisierung wurde für Kirchenleiter entwickelt. Das erste heißt Trauma und Ich. Dabei setzt man sich mit seinen persönlichen Traumata auseinander. Das zweite Modul heißt Trauma und die Menschen, die ich liebe. Es befasst sich mit der Familie. Und das dritte heißt Trauma in meiner Gemeinde. Hier geht es um Trauma in der Kirchengemeinde und in der weiteren Umgebung. Damit sensibilisieren wir die Kirchenleiter. Wir klären sie über Traumata auf, über die psychologischen Auswirkungen von Trauma, die Folgen davon und was zu tun ist, um die Folgen zu minimieren. Wir erklären, durch welche Anzeichen und Symptome man erkennen kann, dass eine Person traumatisiert ist. So können sie sie ermutigen: Hey, es ist in Ordnung, wenn du traumatisiert bist.
Welchen Unterschied macht die Traumaseelsorge im Leben der Christen?
Sie ist wie ein Senfkorn, das gepflanzt wird und keimt, um ein großer Baum zu werden, in dem viele Vögel nisten. Im Vergleich zu dem Wenigen, was wir tun können, kann ich es nur als ein Wunder bezeichnen. Wie soll ich die Geschichte einer Frau verstehen, die durch das, was ihr passiert ist, buchstäblich ihre Stimme verloren hat? Auf einmal kann sie zum ersten Mal seit Jahren wieder sprechen. Wie soll ich das erklären? Wie erklärt man die erstaunlichen Zeugnisse von Menschen, die Rachegefühle, tiefsitzenden Hass und Schmerz gegen ihre Verfolger hegten? Alles, was sie wollten, war Rache. Wenn man sich gegen die Rachegedanken äußert, ist man in ihren Augen sofort eins mit den Verfolgern. Und dann kommen sie zum Workshop für Traumaheilung und sie lassen diesen Schmerz los. Zum ersten Mal sind sie in der Lage zu sagen, sie hassen mich. Sie haben mir das Schlimmste angetan. Aber meine Bibel und mein Jesus, der mich liebt und am Kreuz gestorben ist, haben mich gelehrt, sie zu lieben, ihnen zu vergeben. Ich habe ihnen vergeben. Und sie meinen es wirklich ernst. Wie soll ich das erklären? Es ist ein Wunder, oder? Aber Gott benutzt Menschen, um solche Wunder zu vollbringen.
Das ist wirklich ein Wunder. Anahu, was können wir hier tun, um die traumatisierten nigerianischen Christen zu unterstützen?
Nummer eins, betet. Nummer zwei, seid als globale Kirche unsere Stimme. Denn hier passiert so viel und wir wollen gehört werden, aber wir haben nicht die Stimme dazu. Wir wollen jemanden, der für uns spricht. Könnt ihr unsere Stimme sein? Wir appellieren an die Kirche auf der ganzen Welt. Wir wollen uns nicht isoliert fühlen. Das ist tödlich, das schwächt und dann stirbt unsere Kirche aus. Wir wollen nicht eines Tages aufwachen und es gibt keine Christen mehr in Nigeria. Aber ich glaube, wenn die weltweite Kirche weiterhin zu uns steht, warum sollte die nigerianische Kirche dann sterben? Ich wüsste nicht, warum. Wir müssen also unsere Stimme erheben, damit die weltweite Kirche von uns erfährt. Solange die Kirche nicht davon weiß, weiß sie nicht, wie sie beten soll. Sie weiß nicht, wie sie den Verfolgten beistehen soll und wie sie unterstützen soll.
Du beschreibst gerade schon wunderschön die Arise Africa-Kampagne, die Ende Mai dieses Jahres hier in Deutschland gestartet ist.
And if there's anything that Arise Africa...
Wenn es etwas gibt, das die Arise Africa-Kampagne für die Kirche in Nigeria erreichen sollte, dann ist es, dass sie die Kirche in Nigeria mit Menschen da draußen verbindet. Menschen, die Bescheid wissen sollten, die etwas gegen die Notlage der verfolgten Kirche in Nigeria tun wollen. Es gibt so viel Ungerechtigkeit gegen uns und niemand kämpft für uns. Wir wollen, dass man für uns kämpft. Wir wollen zurück in unser Land. Wir wollen Gott im Land unserer Vorfahren anbeten. Wir wollen unsere Kinder im Land unserer Vorfahren großziehen. Wir wollen, dass sie Jesus Christus als Afrikaner kennenlernen, die an diesem besonderen Ort geboren wurden, mit diesem besonderen Dialekt, um Gott in unserer lokalen Sprache anzubeten. Wir möchten, dass die weltweite Kirche mit der nigerianischen Regierung spricht, für Gerechtigkeit, für Wiederherstellung, für Sicherheit für alle. Wir sind so verletzlich, so schutzlos. Deshalb sprecht mit der Regierung.
Wir wünschen uns so sehr, dass die Arise Africa-Kampagne wirklich zu einem Aufschrei in der Welt führt. Dass ihr euch nicht mehr isoliert, vergessen und schutzlos fühlt, sondern dass ihr spürt, dass ihr gesehen werdet und dass Christen überall für euch im Gebet kämpfen. Und zu genau diesem Gebet möchte ich euch ermutigen. Betet für unsere traumatisierten Geschwister in Nigeria, dass sie wiederhergestellt werden, dass sie die Kraft der Vergebung erfahren und von den seelischen Wunden geheilt werden. Und betet auch für den Dienst der Traumaseelsorger, dass sie ihn in Gottes Weisheit und mit seiner Kraft ausführen können. Wenn ihr mehr über die Arise Africa-Kampagne wissen wollt, dann klickt vorbei auf www.opendoors.de/ariseafrica. Wir freuen uns, wenn ihr Teil dieser Kampagne werdet. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin